Reporter Insights. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Dün, magst du es eigentlich, E-Mails zu schreiben?
Es kommt jetzt wirklich sehr auf die E-Mail an. Worum geht's denn? Liebesbriefe, Post von iranischen Prinzen, Jobangebote?
Ich dachte jetzt eher speziell an Autorisierung.
Also wenn man Gesprächspartnern bei einer Recherche gesagt hat, dass sie am Ende ihre Zitate nochmal abnehmen dürfen?
Genau. Ich hatte neulich den Fall, dass ich eine Geschichte aufschreiben wollte. Ich wollte schreiben, Aallarven wurden getötet, die Wissenschaftlerin meinte aber nee, die wurden euthanisiert und danach beprobt.
Das klingt schwierig, muss ich sagen. Und damit sind wir auch schon bei unserem heutigen Thema. Wie kann man Wissenschaft spannend erzählen und trotzdem bei den Fakten bleiben?
Wie sollte man mit WissenschaftlerInnen kommunizieren, wenn sie an jedem einzelnen Wort etwas auszusetzen haben?
Und kann man eigentlich auch eine gute Wissenschaftsjournalistin sein, wenn man nicht in einer Naturwissenschaft promoviert hat? Das hier ist Reporter Insights, der Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen. Wir sprechen hier alle 2 Wochen über große Recherchen und stellen unseren Gästen Fragen zum Journalismus, die ihr euch vielleicht auch stellt.
Und wir, das sind bis zum Jahresende ich, David Fuhrmann.
Und ich, Dün Kort.
Wir haben für unsere heutige Folge Vivian Pasquet eingeladen. Sie ist Redakteurin beim SZ-Magazin und wurde für mehrere ihrer Wissenschaftsreportagen ausgezeichnet. Unter anderem auch für die Reportage, um die es hier heute gehen soll. Sie heißt Alle für einen und ist 2021 bei Geo erschienen. Darin geht es um Till, einen Jugendlichen, der Knochenkrebs hat. Für den Text hat Vivian mehrere Leute getroffen. Mediziner, Biologinnen und InformatikerInnen. Sie alle versuchen, an einem Kindertumorzentrum eine Therapie für Till zu finden. Vivian, wir freuen uns, dass du hier bist.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Vivian, erstmal kurz zu deinem persönlichen Weg in den Wissenschaftsjournalismus. Du hast ja Medizin studiert und dann auch promoviert. Wie bist du dann Journalistin geworden?
Ich habe mich sehr oft an den Journalistenschulen in Deutschland beworben, vor allen Dingen in München und in Hamburg. Und bin dann endlich im letzten Jahr des Medizinstudiums dann auch in Hamburg an der Henri-Nannen-Schule aufgenommen worden. Und ab da war dann alles vorgegeben sozusagen, oder der Weg war dann geebnet, dass ich Journalistin werden konnte, weil ich sowohl natürlich das Handwerk da ziemlich gut gelernt habe und eben auch die richtigen Leute kennengelernt habe.
Aber das heißt, du wolltest eigentlich erst Journalistin werden, bevor du Ärztin werden wolltest?
Ja, ich wollte erst Journalistin werden. Ich war auch sehr selbstbewusst und dachte, während dem Abi ist ja klar, dass mich die Henri-Nannen-Schule aufnimmt oder die Deutsche Journalistenschule in München. Habe mich also auch um keine Alternativen bemüht und habe mich schon während dem Abitur da schon das erste Mal beworben und wurde abgelehnt und bin dann sehr oft abgelehnt worden in den folgenden Jahren. Und dann musste ich mir erstmal überlegen, was ich jetzt eigentlich studiere. Und dann habe ich erst Jura studiert, weil es hieß, dass die meisten Journalisten und Journalistinnen Politik studieren. Das soll ich nicht machen. Und dann war Jura eben so ähnlich. Dann habe ich das 2 Jahre studiert. Das war auch schon okay, aber der Leidensweg war dann doch so, dass ich dachte, das ist es jetzt nicht wert dafür, das alles zu studieren, um irgendwann an der Journalistenschule genommen zu werden. Und dann habe ich gewechselt auf Medizin.
Du schreibst ja vor allem Texte über Medizin. Hat sich das durch Zufall so ergeben, weil du das Fachwissen schon hattest?
Ja, ich glaube, dass ich den Blick dafür habe, dass ich ganz oft Themen einfach als Thema identifiziere, wenn sie was mit Medizin zu tun haben. Weil ich bin ja de facto eigentlich nicht als Medizinjournalistin beim SZ-Magazin angestellt, sondern könnte über alles schreiben. Und am Ende lande ich doch immer bei der Medizin. Wahrscheinlich auch, weil ich mich da sicher fühle. Aber ich glaube vor allen Dingen, weil ich da irgendwie so ein Gespür dafür dann entwickelt habe, wenn ich Meldungen lese, dass das ein Thema sein könnte.
Welche Fähigkeiten brauchen eine gute Wissenschaftsjournalistin?
Also ich glaube, grundsätzlich brauchen Wissenschaftsjournalistinnen ähnliche Fähigkeiten wie welche, die nicht über Wissenschaft schreiben. Woran ich mich immer so ein bisschen störe, ist, dass wenn man die Wissenschaftsjournalisten so als eigene Kategorie einordnet bei solchen Fragen, weil ich persönlich glaube, das, was ich eben meinte, dass man eigentlich die gleichen Fähigkeiten braucht. Also man muss erkennen, wenn zum Beispiel eine Meldung mehr ist als eine Meldung, man muss erkennen, dass da eine Geschichte dahinter steckt. Also in meinem Fall schreibe ich ja die langen Reportagen. Das heißt, ich muss es schaffen, wenn ich eine kleine Meldung lese. Zum Beispiel gab es mal eine Meldung vor vielen Jahren im Spiegel, dass irgendwie irgendein Land gerade Polio ausgerottet hätte. Also die Kinderlähmung und dass jetzt bald auf der ganzen Welt die Kinderlähmung ausgerottet sein könnte. Und es war einfach so eine Meldung und da war mir dann recht schnell klar, als ich die gelesen habe, okay, wie rottet man eigentlich ein Virus aus, und habe eben gesehen, dass da eine Geschichte dahinter stecken könnte. Und ich glaube, diesen diesen Blick, dass hinter was Kleinem was Größeres stecken könnte.
Also es braucht jetzt nicht unbedingt eine naturwissenschaftliche Promotion.
Ja, genau. Ich hatte nämlich gerade, weil die Frage war, ist wirklich groß. Ich würde sagen, es braucht gar keine naturwissenschaftliche Promotion. Es braucht vor allen Dingen den Willen, Dinge verstehen zu wollen und sie so zu erzählen, dass sie andere auch verstehen. Also, dass man einfach Lust hat am Erzählen und Lust an der Recherche. Und ich glaube immer, dass wenn was besonders gut ist im Text, dann deswegen, weil sich der Schreiber oder die Schreiberin wirklich für die Leute interessiert hat. Und das merkt man Texten an. Vielleicht ist das eine Qualität, die aber natürlich auch jeder Journalist eigentlich braucht.
Diese Qualität habe ich auf jeden Fall deinem Text über Till angemerkt. Damit die Hörerinnen und Hörer auch verstehen, was ich meine, würde ich sagen, wir hören da jetzt mal rein. In dem Ausschnitt, den wir gleich hören, sind wir in dem Kindertumorzentrum, das David schon erwähnt hat am Anfang.
Reingehört. Tills Tumorstücke kommen in zwei Teilen an, da sie zwei Testzweige durchlaufen werden. Zuerst die frische Probe für die Medikamententestung. Einen Tag später die gefrorene Probe zur Entschlüsselung des Genoms, um Schwachstellen im Bauplan des Tumors ausfindig zu machen. Der sieht etwas mitgenommen aus, sagt die Biologielaborantin Eileen Mangan, als sie den frischen Tumor aus der Abteilung von Petra Fiesel entgegennimmt. Behutsam bettet sie die Krebsmetastase in eine Kunststoffschale. Sie greift nach einem Skalpell. Mangang wird den Tumor nun so präparieren, dass sich seine Zellen in den nächsten Tagen vermehren. Anschließend will das Team Medikamententestung die Wirkung von 76 Arzneien an Tills Zellen ausprobieren. Gängige Chemotherapeutika oder erst seit kurzem zugelassene Wirkstoffe. Präparate, die man nur über die Teilnahme an einer Studie und an Einzelheilversuchen bekommt und die Namen tragen wie aus einer fernen Galaxie. 76 Medikamente testhalber einnehmen. Eine Prozedur, die Till, der Patient, niemals überleben würde. Schaut man Eileen Mangan in den nächsten Stunden bei der Arbeit zu, ist es, als spiele sie mit dem Tumor ein Spiel, das nur sie selbst versteht. Mal duelliert sich die Klinge ihres Skalpells mit dem schwer zu schneidenden Gewebe. Mal ertränkt sie Tills Angreifer in farbigen Flüssigkeiten, schleudert ihn durch eine Zentrifuge oder wärmt ihn im Wasserbad, als sei ihm kalt. Immer wieder verwandelt sich der Tumor dabei. Mal setzt er sich bröselig am Boden eines Reagenzglases ab, mal blitzt er in hellen Punkten unter dem Zellzähler auf oder schwebt milchig in einer Flüssigkeit wie ein Geist. Etwa dreimal in der Woche bearbeitet Mangang die Krebstumoren. Sie kennt all deren Eigenheiten. Sie weiß, dass Hirntumoren Mimosen sind, die schon beim bloßen Antippen auseinanderfallen, dass man Knochentumoren besonders lange durchschütteln muss und Luftblasen in der Nährlösung für manche Tumorzellen das Todesurteil bedeuten.
Wenn ich das so höre, gerade den letzten Teil, dann fühlt man ja fast schon mit dem Tumor mit, ne? Wie der da in dem Reagenzglas hin und her geworfen wird. Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen, dass du den Tumor fast schon personifiziert hast in dem Text?
Ja, das ist eine gute Frage. Und genau so war es auch. Also als ich das vorgestellt hatte, das Thema in unserer Themenkonferenz, ja damals noch bei Geo, habe ich gesagt, ich will einen Text schreiben, wo der Protagonist ein Tumor ist. Also ich hatte eben den Tumor als Protagonisten, bevor ich Till, den Jungen, hatte. Also ich wusste, dass in Heidelberg irgendwo habe ich das aufgeschnappt gehabt, dass da diese Krebstumore aus ganz Europa in dieses Zentrum geschickt werden. Alles von Kindern und Jugendlichen, Fälle, die keine Hoffnung eigentlich mehr haben, die austherapiert sind. Und das fand ich natürlich total krass, wissenschaftlich interessant und natürlich absolut bewegend, allein schon in der Theorie sich das vorzustellen. Und da habe ich eben dann dort angerufen und da wurde mir dann eben erklärt, dass diese Tumore eben da auf eine Reise gehen in verschiedene Stationen. Und dann dachte ich, dass ich es daran erzählen will. Und ich muss sagen, rückblickend, ich habe wirklich, wirklich Glück gehabt, dass ich dann Till und seine Familie kennengelernt habe. Erst ganz am Ende der Recherche. Also ich wusste, ich habe den Tumor gekannt, bevor ich Till kannte, bis zum Ende. Und dachte dann, als ich dann angefangen habe zu schreiben, okay, habe ich mich überschätzt. Das kann man nicht, weil das, was du gerade vorgelesen hast, mag erst so funktionieren, aber das funktioniert halt so nicht über 20.000 Zeichen. So irgendwann wird man irre, wenn man dazu hört. Und dann habe ich die Familie angeschrieben und ich hatte dann total Glück, dass es eine super nette Familie ist, die total Lust hatte, trotz dieses schweren Schicksals mit mir zu sprechen. Und so kam dann Till dazu, aber eigentlich war der Tumor der Protagonist.
Hier war der Tumor der Protagonist. Hast du noch andere Tricks, um schwierige Sachverhalte einfach darzustellen?
Ja, also was ich glaube ist, was oft unterschätzt wird oder was oft vielleicht nicht so benannt wird, ist, dass ja gerade diese langen Reportagen und selbst eine, die so ein schlimmes Schicksal beleuchtet, wie der Krebs, der mögliche Krebstod von einem 15-Jährigen, es soll nicht makaber klingen, aber diese langen Texte lesen Leser schon auch, damit sie unterhalten werden. Also auch im Negativ, also nicht unterhalten im lustigen Sinn, aber wenn du dich hinsetzt und eine halbe Stunde liest, dann wirst du ja irgendwie da mitgenommen werden und es soll dich auch irgendwie packen oder berühren. Und unter diesem Oberthema, wie schaffe ich es, dass Leute so lange lesen und dass sie sich also unterhalten, also wirklich in dem Fall in Anführungsstrichen, das soll nicht irgendwie makaber wirken, fühlen, dann überlege ich mir eben, wie schaffe ich das, dass die da mitkommen. Und in dem Fall wusste ich, dass wenn ich den Tumor so beschreibe, ich wusste einfach, dass das funktionieren wird, dass sie dann eintauchen, viel, viel besser, wie wenn ich das irgendwie zu kryptisch mache. Und je nach Text, also in dem Text habe ich was angewandt, was ich jetzt öfters gemacht habe, ist, dass ich Leute viel auch selber sprechen lasse. Also, dass ich bei komplizierten Sachverhalten mache ich es immer so, dass ich einen Absatz, also einen langen, also einen Teil, so das Schwarzbrot macht, wie man sagt. Ich erkläre Wissenschaft oder was eben mit sowas wie das jetzt so, irgendwie, was der Tumor macht. Und dann aber kommt immer im Wechsel, kommt immer ein leichter Teil. Und meistens ist es, sind das bei mir dann menschliche Geschichten. Und das ist eigentlich so der Trick. Du brauchst immer einen roten Faden in dem Text und der ist eben meistens die menschliche Geschichte hinter der Wissenschaft. Und die streue ich absichtlich so ein, dass man immer weiterlesen will. Also man darf nicht überfordern mit diesen wissenschaftlichen Teilen. Die dürfen nicht zu lang sein.
Bei dem Text über Till ist dieses Wechselspiel immer Tills Familie, wo die unterschiedlichen Familienmitglieder sprechen. Und das wird auch teilweise sehr, sehr persönlich. Also die ganze Geschichte ist natürlich wahnsinnig persönlich, aber ich fand das sehr berührend, diese Teile von den Eltern und von Till dazwischendurch. War das denn schwer, da das Vertrauen von der Familie zu bekommen?
Ich weiß nicht, ob man es schwer sagen kann, aber ich habe mir schon sehr viel Mühe gegeben in dem Brief, den ich ihnen geschrieben habe. Also ich habe den einen handschriftlichen Brief geschrieben, mit der Hand geschrieben, und habe ihnen erzählt, dass ich den Tumor ihres Sohnes begleitet habe und wieso ich gerne mit ihnen sprechen würde und wieso ich die Geschichte mache. Und ich glaube, der Brief hat eigentlich das Tor geöffnet. Dann hat mich die Mutter angerufen und ich habe enorm oft gesagt, dass wenn sie das doch nicht möchten, dass es dann okay ist, dass dann halt mein Problem ist. Und das habe ich noch bis Abdruck habe ich ihnen die Möglichkeit gegeben, alles wieder zurückzunehmen, was mich natürlich schon auch ein bisschen hat zittern lassen, gerade in der Autorisierung. Aber am Ende hat es dann funktioniert. Aber ich glaube, da war wirklich auch der Schlüssel, dass die gemerkt haben, dass ich mich wirklich interessiere.
War das eigentlich ein großer Spagat dann, auf der einen Seite mit den WissenschaftlerInnen zu sprechen und auf der anderen Seite dieses sehr, sehr berührende Schicksal so hautnah mitzubekommen?
Also ich hatte zum Zeitpunkt der Recherche noch keine eigenen Kinder, deswegen ging es noch. Also mir ist das passiert, was den meisten Eltern passiert, dass sobald sie eigene Kinder haben, können sie sowas nicht mehr lesen und nicht mehr recherchieren. Das würde ich weiß nicht, ob ich das heute so noch wegstecken könnte. Damals war es in Ordnung für mich, irgendwie, weil es sehr abstrakt war. Also dieser Tumor war ja sehr abstrakt. Aber natürlich, als ich dann der Familie gegenüber saß, also da wäre man ja kein Mensch, wenn einen das nicht berühren würde, zumal den ihr zweiter Sohn auch schwer krank ist und auch eine lebensbegrenzende Erkrankung hat. Ich erinnere mich eher an die Stärke der Familie und an eine sehr liebevolle Familie mit großem Zusammenhalt erinnere ich mich mehr als an den krebskranken Till, der vielleicht bald sterben könnte.
Medizingeschichten sind ja irgendwie durch das Sujet alleine oft persönlich, weil sie irgendwem passieren. Wie bekommt man Emotionen in andere Wissenschaftsgeschichten?
Ja, das ist natürlich eine Frage. Also die Frage ist natürlich auch, ob jede Wissenschaftsgeschichte Emotionen braucht, ne? Und ich glaube, dass ganz viele Wissenschaftsgeschichten eben keine Emotion haben. Aber was man, glaube ich, in fast jede Wissenschaftsgeschichte bringen kann, ist so eine Liebe zu dem, was man da recherchiert hat und dass man zeigt, dass man wirklich begeistert ist von der Recherche. Und ich glaube, das kann man schon in Wissenschaftsgeschichten lesen. Also Malte Henk kennt ihr ja sicherlich, das ganz oft macht. Der kann über Operationen schreiben, dass du das Gefühl hast, du schaust ein schönes Bild an, so, oder irgend so ein Kunstwerk an, weil der, so hat man einen Text gemacht von einem Mann über den Zufall ging der, also eine Wissenschaftsgeschichte, was ist der Zufall? Und da hat er über so einen Hirntumor geschrieben und es ging nicht um den emotionalen Teil, es ging nicht um den Menschen, es ging nur um diese OP, wie der Operateur da immer tiefer vorstößt und man hat an jedem Wort von Malte Henk gemerkt, wie er das selber interessant fand. Und das konnte man rauslesen. Und ich glaube, diese Liebe zur Sprache hilft da schon. Also, dass man sich Bilder überlegt. Oder jetzt, was ihr vorgelesen habt, diese Laborantin, die den Tumor schneidet und da mit dem alle möglichen Tests macht. Dieser Teil des Textes ist ja nicht emotional. Also der Teil ist ja ganz praktisch. Eine Frau nimmt ein Stück Gewebe und schneidet's und haut drauf und schleudert's. Und ich glaube trotzdem, dass ich es an der Stelle so beschrieben habe, dass man das gerne liest. Und das ist eben, weil ich wirklich versucht habe, Bilder zu finden und zu zeigen, wie cool das eigentlich ist. Und ich glaube, das kann man eben auch mit Texten machen, die keine Emotion haben.
Wie entscheidest du denn, was genau du beschreibst, was du auch wissenschaftlich beschreibst, was man braucht und was man nicht braucht? Weil man kann ja, um in Davids Beispiel vom Anfang zu gehen, da endlos präzise werden in einigen Beschreibungen von wissenschaftlichen Vorgängen. Also hast du da eine Faustregel, wann du was erklärst und wann nicht?
Ich würde schon sagen, dass ich das meiste erkläre. Also ich habe so einen Trick, so wenn ich was habe, was wirklich überhaupt nicht erklärbar ist, weil ich weiß, das liest kein Mensch, dann schreibe ich eben solche Sätze wie, wenn Herr Müller erzählt, wie man XY macht, fallen Worte wie, und dann die crazy Worte, die dabei gefallen sind, so, keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade keins ein, aber also ich versuche eben an der Absurdität der Sprache zu zeigen, dass das einfach nicht erklärbar ist und sage aber gleichzeitig, dass es schon sehr kompliziert ist. So, also so diese Sätze findet man oft in meinen Texten, dass ich sage, wenn XY das sagt, benutzt er Worte wie, und dann mache ich so eine Dreieraufzählung. Und dann ist eigentlich schon allen klar, okay, ist super kompliziert. Bei dieser Laborantenszene, die du vorgelesen hast, an der habe ich echt lange rumgemacht, weil ich saß da eben daneben, wie die diesen Tumor bearbeitet hat, und die hat mir das alles haargenau erklärt. Und das stört auch manchmal meine wissenschaftliche Vorkenntnis, weil ich es dann natürlich auch total nerdig genau wissen will und tatsächlich auch verstehe. Aber wenn ich es dann aufschreibe, denke ich, okay, also das versteht halt kein Mensch, der nicht aus der Wissenschaft kommt. Und dann habe ich halt versucht, das so zu erzählen, dass es Leute einfach toll finden zu lesen und irgendwie eine Ahnung haben, okay, die macht crazy viele Sachen mit dem Tumor, so ganz weiß man es ja nicht danach. Aber irgendwie hat man trotzdem ein Gefühl dafür bekommen, finde ich. Und das ist so der Trick dahinter.
Hast du noch so einen Sicherungsmechanismus, dass noch eine Person drüber liest über das, was du geschrieben hast, die nicht Medizin studiert hat? Oder?
Ja.
Ja?
Also eigentlich nur. Also ich habe auf alle Fälle immer Ghostleser, die auch oft, also von außerhalb auch oft, einfach Freunde von mir, ne, Freunde aus der Journalistenschule, lesen eigentlich meine Texte, bevor es ein Textchef liest, und andersrum auch. Das machen, glaube ich, viele Schreiber. Und die Textchefs sind ja auch meistens keine Mediziner. Also das mache ich absolut, weil ich finde, es muss halt jeder verstehen. Und ich finde, by the way, dass das auch andere journalistische Fachrichtungen, sage ich jetzt mal, das auch ernster nehmen könnten, weil es mich immer wundert, wie bei der Wissenschaft immer alles so haargenau irgendwie versucht wird, wie mache ich so, dass es alle verstehen. Aber wenn ich politische Artikel lese, dann scheint das überhaupt kein Problem zu sein. Jetzt habe ich was über das Patriot-Abwehrsystem irgendwas gelesen neulich. Ich dachte so, ja, okay, super, ich weiß gar nicht, was das ist. Dann hat mein Mann gemacht, dann habe ich ihn gefragt, ich so, du, was, also habe ich jetzt hier die mega Bildungslücke? Meint er, ja gut, in dem Fall schon, das hättest du jetzt schon wissen können. Aber trotzdem war es so, gerade im politischen Teil oder in der Kultur finde ich das ganz schlimm, dass ständig irgendwelche Sachen so beschrieben werden, wie wenn es ja klar ist, was das ist. Und ich glaube, das liegt halt daran, dass die meisten Journalisten halt keine Wissenschaftler sind. Und ich denke dann eher andersrum, hat der Politikjournalist, lässt der eigentlich seine Texte lesen von einem Nicht-Soziologen oder Politikwissenschaftler?
Fair, ja.
Also bei mir passiert das ja automatisch, weil kaum ein Leser Medizin studiert hat.
Es gibt ja jede Woche irgendwelche neuen Entdeckungen in der Wissenschaft. Wie schafft man es, da gute Geschichten zu finden oder es herauszufiltern, welche denn eine gute Geschichte ist?
Also ich weiß, dass sehr viele Wissenschaftsjournalisten und Journalistinnen einfach bestimmte wissenschaftliche Dienste so abonniert haben. Also es gibt diverse Newsletter, einfach von irgendwelchen IDW heißt das eine, also wo einfach so, das gibt es ja im politischen Bereich auch, dass man einfach so Newsletter mit den neuesten Entdeckungen und so kriegt. Ich persönlich hatte das auch mal so abonniert und habe versucht, so einen System zu entwickeln, das hat aber nicht geklappt. Und bei mir ist es tatsächlich wirklich so, dass ich einfach rumgoogle. Also ich lese halt total viel. Also ich lese einfach die Nachrichtenseiten. Meistens deutschsprachig. Ich sage immer in meinen Kursen, ja, ihr müsst auch die ausländischen lesen. Mache ich halt selber dann trotzdem fast nie. So manchmal dann, wenn ich ganz verzweifelt bin und weiß jetzt Systemkonferenz, ich habe jetzt wirklich nichts, dann fange ich an, so New York Times plötzlich zu öffnen. Habe immer mein Passwort vergessen, wenn ich das mache. Aber ich glaube eher, dass ich halt jeden Tag mit offenen Augen und Ohren eigentlich durchs Leben gehe. Ich bin halt eigentlich immer Journalistin. Also das kennt ihr ja bestimmt auch. Und bei mir ist es ganz oft so, dass es eine Meldung ist. Also dass es Meldungen online sind, wo ich eben den Braten rieche, dass da mehr dahinter steckt. Und dieses Systematische mache ich gar nicht so, wobei ich ja auch keinen tagesaktuellen Wissenschaftsjournalismus mache. Das muss man, glaube ich, schon unterstreichen. Also ich glaube, ich bin jetzt bei der Reportageschule auch mit eurer Gesprächspartnerin, weil ich ja diesen erzählenden Journalismus mache. Aber oft sind die Sachen ja gar nicht tagesaktuell. Also bis auf bei Corona schon.
Und ist es dann bei dir eigentlich so, dass du auch bei deinen alten Kommilitonen nachfragst, nach Themen? Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich meine Freunde aus meinem Kreis manchmal so ein bisschen anzapfe oder mit denen über Themen rede und was sie beschäftigt. Und da ergeben sich manchmal dann auch Themen gar nicht so bewusst. Ist das bei dir auch so?
Nee, ich glaube, dass ich tatsächlich über Erzählungen von Freunden was gefunden hatte, also dass die mir was erzählt haben. Also das einzige Mal war jetzt ganz aktuell, hatte ich letztes Jahr einen Text über meine Medizinerfreunde aus dem Studium, die mir immer erzählt haben, wie schrecklich ihr Leben als Arzt ist. Also nicht das ganze Leben als Arzt, aber die Arbeitsbedingungen. Und da habe ich dann einen Text geschrieben. Wir waren eben 6 Freunde und 4 arbeiten noch als Ärzte und nur noch eine in Deutschland. Natürlich ist mein Themenradar irgendwann da mal angegangen. Dann habe ich das genommen. Aber teils suche ich auch für Geschichten so ganz gezielt irgendwas. Also ich wusste, ich will was über die Entwicklung des Corona-Impfstoffs machen. Und dann schaue ich schon ganz gezielt so, was die Bausteine sein könnten für eine gute Reportage. Also der menschliche Fall. Bei Corona war das so, dass ich wirklich ganz gezielt eine menschliche Geschichte gesucht habe.
Genau, für unsere Hörerinnen und Hörer. Vivian war nämlich bei uns und hat Wissenschaftsreportage auch unterrichtet. Und jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass ein Baustein, woran du siehst, dass es reportagisch möglich ist, so ein menschlicher ist. Worauf muss man denn sonst noch achten, wenn man ein Thema hat, was einen wissenschaftlich interessiert, aber vielleicht noch nicht die Reportagegeschichte?
Ja, also muss auf alle Fälle irgendeine Geschichte finden. Also irgendeine Geschichte innerhalb dieses Themas, die der rote Faden der Geschichte sein kann. Vor Corona habe ich mal einen großen Report gemacht über Impfen, weil ich so festgestellt habe, dass es sehr viele gibt, die sind nicht gegen Impfen, sondern die sind so impfskeptisch. So, ja, aber was ist, wenn doch was dran ist? Und darüber wollte ich was machen, weil ich gemerkt habe, dass ich selber trotz meinem Medizinstudium auch irgendwie skeptisch war. Egal, dann wusste ich, okay, ich will alles übers Impfen erzählen, war so mein Gedanke. Und da habe ich dann echt gedacht, ich brauche halt menschliche Fälle. Und ich habe wild rumgegoogelt, wirklich, so Impfen, Impfgegner, Impfskepsis. Und dann bin ich irgendwann auf einen gestoßen, der hatte so ein Preisausschreiben, ja, an einem Preisausschreiben teilgemacht von so einem Impfgegner. Der hatte gesagt, wenn jemand beweisen kann, dass es das Masernvirus wirklich gibt, dann kriegt er irgendwie 100.000 Euro oder so ähnlich. Und dann hat dieser Student war das gesagt, ja, nee, super, mache ich. Hat teilgenommen, hat es bewiesen. Der hat natürlich nicht bezahlt und es ging dann vor Gericht ganz groß. Und die Folge war dann, dass dieser Medizinstudent, der da teilgenommen hatte, Morddrohungen erhalten hat von Impfgegnern.
Oh, krass.
Als ich den kontaktiert habe, hat er quasi gesagt, ja, schreiben Sie nicht, wo ich wohne. Hat davor kontrolliert, ob ich es wirklich bin. Und seine Geschichte war meine tragende Geschichte. Der taucht halt immer wieder auf. Also einfach Geschichtensuche. Also Geschichten, die man weitererzählen würde. Man braucht irgendwas, was man abends ganz klassisch am Lagerfeuer erzählen kann. Da hättet ihr jetzt wahrscheinlich, wenn ich euch das angefangen hätte zu erzählen, im privaten Kontext, hättet ihr mehr Fragen. So, ja, wohingegen ihr halt vielleicht bei reiner Wissenschaft nicht sofort mehr Fragen hättet oder irgendwann aussteigt.
Und wenn man die Geschichte gefunden hat, vor Ort Menschen begleitet hat und alles aufgeschrieben hat, dann kommen wir ja zu dem Problem mit den Autorisierungen, von dem ich anfangs erzählt habe.
Ja, da muss ich lachen, innerlich lachen. Ja.
Du kennst das?
Also natürlich, so dass Wissenschaftler euthanisiert sagen, da kommt dann wieder mein alter Trick, dass ich eben dann sage, ich hatte einen zum Beispiel bei einer Corona, das war so im ersten Lockdown, war ich in so einem Uniklinikum, habe da mit dem gesprochen, der den ganzen Fahrplan macht für die Krankenhaushygiene. Das ist halt ein absoluter Erbsenzähler, der eben genau gucken muss, wann welches Bett wohin geschoben wird und wer wem die Hand gibt und so weiter. Und der hat immer, anstatt zu Hause gesagt, hat er immer gesagt, ich befand mich in der Häuslichkeit, als der Anruf kam. Und ich dachte immer so, in der und er hat es aber immer gesagt. Und dann habe ich eben geschrieben, weiß nicht, wie der hieß, Engelhardt irgendwas, Thomas, ich weiß nicht mehr, wie er genau hieß, aber wir können ja mal Thomas Engelhardt nennen, so ähnlich. Habe ich eben geschrieben, Thomas Engelhardt ist ein Mann, der, ich befand mich in der Häuslichkeit, sagt, wenn man da eigentlich zu Hause meint. Und das würde ich wahrscheinlich bei euthanisieren dann auch, das ist ja eigentlich total lustig, dann würde ich schreiben, Herr Müller ist ein Mensch, der euthanisiert sagt, wenn er eigentlich umbringen meint.
Aber wie kommuniziert man oder wie kommunizieren wir gut mit WissenschaftlerInnen?
Also ich bin da schon oft relativ direkt, dass ich sage, ich verstehe total, dass Sie das so sagen. Ich kann natürlich immer noch die Karte spielen, ich verstehe sie ja. So, also ich bin ja auch Wissenschaftlerin im weitesten Sinne. Aber gut, das kann ja nicht jeder. Aber ich sage dann ganz oft, aber ich möchte ja, dass das im besten Fall Zehntausende von Lesern lesen und verstehen. Sag ich, und wenn die das nicht verstehen und wenn die ihnen nicht folgen können oder wenn das komisch klingt, also und das sage ich dann auch, ich sage schon, wenn das komisch klingt für den Laien, ich sage dann immer so, ja, sie müssen das halt für den dummen Laien. Ne, ich sage, ich habe das jetzt mal umgeschrieben, halt für die Laien, sage ich, wir sind ja ein Publikumsmagazin. Und dann eigentlich klappt es dann ehrlich gesagt immer, dass die irgendwie das dann verstehen, dass die dann oft auch lachen müssen. Also ich glaube, man darf dann nicht zu höflich sein, man muss denen wirklich sagen, das liest niemand, wenn wir das so schreiben. Und wir wollen doch, dass es gelesen wird. Wir müssen jetzt einen Trick finden, dass die Leute das lesen. Und dann meistens klappt's. Ich meine, manche krummeln dann noch und sagen, es ist ja schon ein bisschen vereinfacht und unterkomplex, aber eigentlich komme ich damit immer durch, würde ich sagen.
Gibt es denn eine Methode, wie man schon bei der Anfrage genau beschreiben kann, was man vorhat? Also ich erinnere es jetzt aus der Recherche, die ich mit Lisa zusammen hatte, dass wir gesagt haben, wir brauchen unbedingt 10. Also es muss irgendwas passieren und da sind wir dann dabei. Also gibt es Tricks, um die Reportage schon früh einzutüten, dass alle Beteiligten wissen, worum es geht.
Ja, also du hast es eigentlich schon selber gesagt, es muss was passieren. Und das sage ich den meisten schon. Also im ersten Gespräch vielleicht noch nicht. Also man führt ja dann oft nur so eine Art Vorgespräch und findet im Gespräch raus, was so ansteht. So, was haben Sie denn als nächstes vor? Was haben Sie schon gemacht? So, und dann schaue ich schon, dass ich mich dann eben genau da drauf setze, dass ich eben weiß, dass wenn morgen der Tumor umgetopft wird irgendwie, dann weiß ich eben, ich muss halt genau da dabei sein. Also der Krebstext, das war absurd viel Recherche für das, was es dann am Ende war. Also ich habe halt jeden Pups, habe ich halt gesagt, nee, ich muss da persönlich dabei sein. Dann haben die immer gesagt, wieso müsst ihr dabei sein, wenn ich das Paket in der Poststelle annehme mit dem Tumor? So, das sage ich ja, ich gehe wirklich überall penetrant mit. So, also dass ich glaube ich teils schon denken, ich habe nicht alle Tassen im Schrank.
Ich hatte auch das Gefühl, dass oft WissenschaftlerInnen gar nicht Teil von der Geschichte sein wollen, dass sie nicht als Person auftreten wollen, sondern nur in ihrer Funktion. Also, dass die Emotion von denen kein Teil der Geschichte wird.
Ja, ich glaube, dass dazu tendieren schon viele Wissenschaftler, wobei die teils auch stolzer sind, als sie tun. Also, wenn es oft ist es so, dass sie es erst nicht wollen. Und wenn man es dann geschrieben hat, dann sagen sie, ja, das hättest du ja nicht gebraucht, aber ist ja schön geschrieben so. Und dann nehmen sie es eben doch. Also mein Rat wäre, diese Ehrfurcht vor den Wissenschaftlern einfach abzulegen. Und ich glaube, die Ehrfurcht kommt halt schon davon, dass halt Journalisten im Bereich Wissenschaft ganz oft ein bisschen blank sind, weil sie selber nicht aus diesen Bereichen kommen. Und dann haben die da so eine falsche Ehrfurcht. Aber am Ende sind es halt ganz normale Menschen, die haben auch ihren Stolz, die haben auch ihre Eitelkeit. Und daran kriegt man eigentlich die meisten Menschen. Entweder ihre Eitelkeit oder wenn sie die nicht haben, dann an ihrem unbedingten Wille, dass ihr Forschungsfeld verstanden und kommuniziert wird, weil sie wirklich an der Sache interessiert sind. Und dann kann man halt in beiden Fällen sagen, wir wollen, dass das der Leser versteht. Ich hatte einen Text gemacht über so eine Frau, die späte Schwangerschaftsabbrücke macht, hatte ich letztes Jahr noch veröffentlicht. Also eine Ärztin, die als einzige eigentlich in Deutschland so ganz spätes noch macht, über Woche 20 hinaus. Und da war die Diskussion riesig. Die sagte die ganze Zeit, es soll ja nicht um mich gehen, es soll ja um die Sache gehen. Und der habe ich wirklich gesagt, ja, Frau Couté, das weiß ich. So, ich bin ihrer Meinung, aber es liest kein Mensch. Ich habe echt gesagt, wenn wir wollen, dass dieses Thema gelesen wird, ich brauche eine Heldin. So, ich habe das ja wirklich so gesagt. Die hat es dann verstanden. Also die Ehrfurcht echt und den ganz klar sagen. Und mit klarer Sprache können Wissenschaftler. Es ist eher, wenn man es ihnen nicht so explizit sagt, dann finde ich es eher schwieriger, weil die sind ja nicht dumm, dann fühlen sie sich am Ende verarscht. So, und Frau Couté hat es dann mitgetragen und fand es dann sogar gut am Ende. Da war sie dann sogar dann doch ein bisschen stolz.
Wir kommen jetzt schon zu unserer zweiten und letzten Rubrik. Sie heißt Komm zum Punkt und funktioniert ganz einfach. Ich fange 3 Sätze an und du wirst sie beenden.
Komm zum Punkt.
Das größte Missverständnis zwischen Journalismus und Wissenschaft ist?
Ich glaube, das größte Missverständnis ist, dass Wissenschaft nicht Gesellschaft ist. Dass man irgendwie denkt, die Wissenschaft ist quasi so extra. Also man ist Journalist, so gesellschaftlich, und dann gibt's noch die Wissenschaft. Und ich glaube, dass viele Journalisten und Journalistinnen immer noch nicht ganz mitgeschnitten haben, dass Wissenschaft wahrscheinlich der Großteil ihres täglichen Lebens ist oder jedenfalls ein Teil, der genauso da ist wie beispielsweise der Politikteil. Sehr viele Dinge, die dir im Leben wichtig sind, sind alle aus der Wissenschaft. Also deine Gesundheit, die Umwelt, Ängste, Sterben, Leben. Journalisten denken immer noch, dass das so extra ist. Und als Wissenschaftsjournalist muss man immer noch so Fragen beantworten wie, ja, wie man dann komplizierte Dinge eigentlich erklären kann und so Sachen.
Also genau die Fragen, die wir dir heute gestellt haben.
Oder eben zu merken, ja, das müsste man die anderen eben auch mal fragen. So.
Mhm.
Ja, war jetzt eine lange Antwort, war aber auch, es sind schon auch schwere Fragen.
Die zweite ist, dem Wissenschaftsjournalismus fehlt es an.
Ich glaube, dem Wissenschaftsjournalismus fehlt es noch ein bisschen an der Erzählfreude der Schreiber und Schreiberinnen oder dem Willen, so zu schreiben, dass es die Leute, die vielleicht fachlich nicht so mitkommen, es trotzdem gerne lesen. Also vielleicht ist die verkürzte Antwort, es fehlt schon immer noch an Erzählerinnen und Erzähler, die wirklich mitreißen. Wobei es sie natürlich gibt. Aber ich finde, es könnte viel mehr geben. Also wenn ich mir die anderen Bereiche angucke des Journalismus, dann finde ich, sind wir schon in der Wissenschaft noch ein bisschen hinterher. Da fallen einem jetzt nicht spontan 15 Namen ein.
Und nicht Ärztin geworden zu sein, bereue ich?
Bereue ich immer dann, wenn ich vor einem leeren Blatt Papier sitze. Oder auch vor einem halb vollgeschriebenen und nicht weiterkomme. Dann google ich auch nach Stellenausschreibungen.
Wirklich?
Ja. Also dann immer, wenn ich denke, das wird alles nichts und der Termin rückt näher und alles ist schrecklich, dann gucke ich immer, was es so gibt und die Bedingungen und alles. Aber dann merke ich halt meistens, okay, ist jetzt auch nicht so arg viel einfacher. Und wenn ich dann geschrieben habe, dann ist es auch wieder vorbei. Aber in solchen Momenten bereue ich es schon. Und ganz manchmal bereue ich es schon auch, wenn man so nach dem Sinn fragt. Ich glaube schon, dass es total sinnvoll ist, was ich mache und schreibe. Aber natürlich muss man schon sagen, wenn man halt Arzt oder Ärztin ist, ist die Sinnfrage schon noch mal klarer. Also es ist ja im Journalismus auch viel so Tanz und viel die eigene Wichtigkeit. Und ich meine, allein, dass Journalisten von einem Stück reden, wenn sie was geschrieben haben, zeigt ja schon, dass da teilweise auch so der Blick auf sich selber vielleicht ein bisschen schwierig ist. Und ich finde, in der Medizin ist das irgendwie, da laufen natürlich auch so Leute rum. Ich will mich da auch gar nicht immer selber ausnehmen. Aber du hast halt immer am Ende das schlagende Argument, ich habe ein gebrochenes Bein geheilt, was halt schon teilweise stärker sein kann, als ich habe einen Text geschrieben.
Das stimmt.
Also ich hatte mal von einer Redaktion gehört, deren Namen ich nicht nenne, aber es war in der Corona-Pandemie. Und da arbeiten halt Freunde von mir, die sagten, heute in der Themenkonferenz halt ernsthaft, da ging es darum, welche Berufe jetzt die wichtigen sind in der Pandemie. Die hatten systemrelevante Berufe, ne, die dann auch früher geimpft worden sind. Und da hat sich einer total aufgeregt, dass er meinte, dass Journalisten da nicht dabei sind, denn sie seien ja genauso relevant wie Leute, die die Atemmaschinen herstellen. Und dann dachte ich so, naja, geht so.
Wir haben heute mit Viviane Pasquet gesprochen über ihren Text über Till, einen krebskranken Jungen, und vor allem Tills Tumor, den sie begleitet hat. Und wie man Wissenschaft toll erzählen kann, was eine Geschichte ist, wie man Geschichten sucht im Wissenschaftsjournalismus, wie man mit WissenschaftlerInnen spricht, dass sie einen nicht für blöd erklären, sondern auch gerne in den eigenen Texten vorkommen. Viviane, vielen Dank, dass du da warst und dass du heute mit uns gesprochen hast.
Gerne.
Das war Reporter Insights. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann liked und abonniert ihn doch gerne. Das hilft uns, gehört zu werden. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, meldet euch gerne bei Instagram. Da heißen wir @reportageschule. Ich bin Dün Kort. Mit mir moderiert hat David Fuhrmann. Und ihr hört uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.